Da haben wir eben von gesungen, von Glaube, also ein Vertrauen können, das aber nur an der Oberfläche ist. Von Lieben, also der Fähigkeit, Menschen wertvoll zu machen, aber die nur an der Oberfläche ist. Und dann von Hoffnung, die uns eigentlich tragen soll, aber die nur oberflächlich ist. Und wisst ihr, was passiert? Es kann sein, dass der Tod im Topf ist und der Topf ist dein Herz, dein Inneres. Nach außen präsentierst du ein Christsein in Hochglanzformat und nach hinten, innen, weißt du, oh, da brennt nicht mehr viel. Da ist nur noch so ein Fünkchen da. Und darüber denken wir heute weiter gemeinsam nach. Gerne die erste Folie anzeigen. Also erkenne dich selbst. Ich nehme euch mit auf meine Gedankenreise. Ein Zwiegespräch, wie ich es bei der Predigtvorbereitung häufig mache. Was löst dieser Satz eigentlich in mir aus? Erkenne dich selbst. Das klingt doch nach Selbstverwirklichung. Ein Denken nur an sich. Und das in einem Gottesdienst? Ist das nicht die Brutstätte für Überheblichkeit und Stolz? Oder da sind sie wieder, diese modernen Psychogurus mit ihren Atemtechniken und Heilswegen der Selbsterkenntnis. Ja, wenn man so denkt, bekommt dieser erste Teil, erkenne dich selbst, in christlichen Kreisen einen faden, vielleicht sogar bitteren Geschmack. Alles andere als dieses lebensbefreiende Lebe. Und dann höre ich sie, wie sie mir kontern, wie sie mir etwas sagen, diese lautlosen und gleichzeitig frommen Stimmen. Unser Auftrag, schau mal, hängt leider. Dankeschön. Unser Auftrag, so sagen diese Stimmen, besteht doch darin, Gott zu erkennen und nicht uns. Es heißt doch im Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und wir treffen so einen Gottesdienst und nicht zu einem Jörg-Dienst, den man sich anschauen soll. Es scheint also sehr eindeutig zu sein. Wer sich selbst erkennt, hat doch den falschen Blick. Unser Auftrag besteht darin, Gott zu erkennen und alles andere stehen und liegen zu lassen. Oder wie es auch im Neuen Testament mal heißt, in Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2, lasst uns aufschauen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also höre ich meine innere Stimme, die mir sagt, Jörg, ändere den Predigtitel. Du führst die ganze Gemeinde auf einen falschen Weg. Du verführst uns durch Spuren legen auf eine ungute Fährte. Wo soll das hinführen? Rede ich zu mir selbst, das klingt logisch. Aber Gott sei Dank muss logisch nicht richtig sein. Vielleicht trauen wir uns einfach doch auf dieses Thema mal einzulassen. Erkenne dich selbst, weil dann erkennst du Gott. Also, woher stammt eigentlich dieser Titel Erkenne dich selbst? Ich habe euch mal vier Beispiele gebracht und ihr dürft auswählen, welches wohl die richtige Quelle ist. Erkenne dich selbst ist wie ein Werbespruch eines Friseurs beim Blick in einen Spiegel. Oder Antwort B, erkenne dich selbst ist eine moderne Übersetzung von Liebe dich selbst. Oder C, erkenne dich selbst ist ein buddhistischer Weisheitsspruch. Oder D, es ist dein Denken, wenn dein Partner dich kritisiert. Woher stammt der Satz? Wer ist für A? Wer ist für B? Oh, da melden sich einige. Wer ist für C? Eine Person. Wer ist für D? Eine ehrliche Person. Ich melde mich da auch. Aber ich habe euch jetzt ein bisschen reingelegt. Keine Antwort ist richtig. Aber jede dieser Antworten enthält ein Fünkchen Wahrheit. Und wisst ihr, das ist auch so beim Bibelforschungsstudium immer wichtig. Wir lehnen manches direkt ab, weil wir es nicht prüfen, weil wir nicht drin rumkauen und versuchen, es zu verinnerlichen. Also es hat etwas damit zu tun, dass mir ein Spiegel vorgehalten wird. Also, es ist der Spiegel meines eigenen Auges, sodass ich mein Inneres hineinschaue. Das wäre das Beispiel mit dem Friseur. Es ist auch, durchaus hat es etwas mit sich selbst lieben zu tun. Denn wenn ich mich nicht erkenne, wie sollte ich mich dann lieben? Und es hat etwas mit einem buddhistischen Weisheitsspruch zu tun, denn der Buddhismus sagt, du musst dich selber wahrnehmen und dann siehst du nämlich, wie viel Leid du dir verursachst mit den Maßstäben, die du dir auferlegst. Und es hat auch etwas natürlich damit zu tun, mit meinem Denken, wenn mein Partner mich kritisiert, dann sage ich sehr schnell, pack dich an deine eigene Nase. Aber dieser Spruch, der stammt von dem Orakel zu Delphi, da war es die Überschrift. Also es ist schon sehr, sehr alt. Es wird dem Philosophen Sokrates zugeschrieben, ein bisschen Bildungseinheit jetzt, und es ist eine Mahnung an den Menschen, und jetzt dürfen wir gut zuhören, nicht in Selbstüberhebung zu fallen. Also genau das Gegenteil von dem, was mir anfangs so kam. Erkenne dich selbst, dann bin ich ja im Fokus. Nein, es geht darum, dass ich nicht stolz werde, nicht selbst überheblich werde. Und das ist nun mal sehr christlich. Und es gehört mit zu den Grundmaximen der antiken Philosophie. Wer sich nämlich nur von außen anschaut, weiß gar nicht, wer er wirklich ist. Deshalb benötigen wir den Blick nach innen. Schau dir in die Augen, um darin einen Blick in deiner Seele und deinem Herzen wahrzunehmen. Ich könnte auch provokativ sagen, mach es doch mal Gott nach. Denn er sieht ja auch in unser Inneres hinein, in unser Herz, um zu sehen, was er daran verwandeln und verändern und erneuern darf. Deswegen habe ich euch dieses Zitat mitgebracht aus 1. Chroniker 28, Vers 9. Da sagt David, und du, mein Sohn Salomo, lerne den Gott deines Vaters kennen. Zweiter Teil, damit du Gott erkennen kannst. Diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn der Herr sieht in das Herz der Menschen und erkennt jeden unserer Gedanken. Unser Auftrag ist, mit unserem ganzen Herzen, ganzer Seele Gott zu lieben. Aber es geht oft nicht, weil wir Dinge in unserem Leben haben, in unserem Herzen haben, auf unserer Seele haben, die uns den Blick vernebeln, die uns die Sicht auf Gott blockieren. Und darüber wollen wir heute nachdenken, was das sein könnte. Erkenne dich selbst, damit du Gott erkennst. Es geht also um eine Doppelung und damit um eine Balance dieser beiden Punkte, die sich miteinander verbinden, die auch zueinander gehören. Sicher erinnert euch noch an dieses Bild mit dem Eisberg. Das, was jeder Mensch sieht, ist so ein bisschen von uns, was über der Oberfläche ist. Aber der große Teil meiner Emotionen, das, was mich prägt und bestimmt, was ich manchmal selber noch gar nicht weiß, die vielen inneren Gesetze, Sätze in mir, Lügensätze, denen ich Vertrauen schenke, all das bleibt verborgen. Mit dem Ergebnis, dass ich oft sehr unreif in Konfliktsituationen reagiere, mit dem Ergebnis, dass ich für Gott gar nicht offen bin, weil ich so viel Verschlossenes in mir trage. Also meine These ist, das Bild, das ich selber in mir trage von mir, bestimmt maßgeblich mein Bild von Gott. Einfaches Beispiel. Wenn du das Bild hast, du bist der Superheld, Superheldin, du kannst die Welt retten, dann ist dein Gottesbild, den brauche ich nicht. Ich kann auf Gott verzichten, er ist für mich nicht notwendig. Bedeutet aber in der Konsequenz, wenn du merkst, ich kann die Welt nicht retten und du kommst an eine Krise, die dich überfordert, dann wird Gott zu deinem Notnagel. Ansonsten hast du mit ihm nichts zu tun. Versteht ihr meine These? Das Bild, das ich in mir trage, prägt maßgeblich mein Bild von Gott. Deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken, es herauszufinden, was für Emotionen habe ich eigentlich. Die merken wir für uns selber schon schnell. Aber was will mir diese Emotion sagen? Es steht ein Bedürfnis dahinter. Dieses Bedürfnis ist oft verletzt oder ich halte es klein, weil ich es mir nicht eingestehe. Also bin ich ein Gefangener meiner Gefühle und meiner Bedürfnisse. Ich werde fremdbestimmt von ihnen, weil eigentlich möchte ich, und ich glaube, das möchte jeder von uns, so richtig von Herzen frei sein. Natürlich bedeutet es nicht, dass die Gefühle negativ sind. Gott hat uns erschaffen mit Gefühlen. Aber die Gefühle vermitteln uns etwas. Nur wir in einer schnelllebigen Zeit ignorieren es oft. Warum werde ich in bestimmten Situationen immer wütend? Warum lüge ich bei bestimmten Fragen grundsätzlich? Also jetzt merkt ihr schon, dass was unter der Oberfläche ist, bestimmt mein Bild von Gott. Und jetzt kommt noch eine nächste These. Es geht also jetzt bei dem Erkennen dich selbst nicht darum, dass du mal schnell mit dem Fernglas so einen Blick drauf wirfst und dann wieder das Fernglas weglegst. Sondern es geht darum, dein inneres Sein einmal unter die Lupe zu nehmen. Also was denkst du eigentlich? Was ist dein Verhalten? Und warum verhältst du dich so? Dann sind wir wieder beim Denken. Was sind deine Emotionen? Was für einen Beitrag leisten sie? Und was sind deine inneren Sätze, denen du folgst? Wir sollen Jesus Christus nachfolgen. Aber oft folgen wir diesen inneren Sätzen nach. Und wir nehmen sie halt nicht unter die Lupe und deswegen kennen wir sie nicht. Also, jetzt kommt meine Provokation, vielleicht sollten wir ab und zu mal auch Gott unter die Lupe nehmen. Sein Denken, das ist sein Wille. Je besser wir diesen Willen Gottes kennen, umso eher kann er auch in mir eine Wirkkraft entfalten. Ich schaue mal an, wie verhält sich Gott eigentlich? Und warum verhält er sich so? Gott kann auch wütend sein, er kann eifersüchtig sein, er ist aber menschenfreundlich. Herauszufinden, Gott, ich will ihm nicht mal unter die Lupe. Und auch eben deine ganzen Emotionen und wieso, warum du handelst. Das ist spannend. Warum? Weil das offenbarte Bild ist, was wir in der Bibel finden, wenn wir so sie lesen und erforschen. Die inneren Gesetze oder Antreiber, manchmal nenne ich sie unsere kleinen Beißerchen, weil sie uns immer piesacken. Das sind die Mücken, die uns stechen und dann schützen wir uns wieder oder igeln uns noch mehr ein. Ich habe euch mal so 4 solche Sätze mitgebracht, damit ihr eine Vorstellung kriegt, was es sein könnte. Ich brauche die Anerkennung anderer, um mich selbst wertgeschätzt zu wissen oder wertgeschätzt zu sein. Daraus resultieren viele innere Gesetze, die dich antreiben, nur deshalb zu handeln, damit andere dir auf die Schulter klopfen. Dahinter ist das Bedürfnis nach Bedeutung. Ich möchte wichtig sein. Aber du bist nicht frei, weil du lebst für andere, damit sie dich sehen. Aber im Grunde bist du überzeugt, ich bin gar nicht wert, gesehen zu werden. Du definierst dich über dein Tun. Oder das kennt vielleicht auch manch einer. Ich sage ja, aber in meinem Herzen will ich Nein sagen. Warum tue ich es? Weil ich die Angst habe, dass ich nicht geliebt werde. Wenn ich immer Nein sage, dann ist es ja wie Distanz, dann ist das ja wie eine Abfuhr. Und dann mache ich es nicht und sage wieder Ja, nur um geliebt zu werden. Ich mache das, was andere von mir erwarten. Ich lebe also für die Ziele anderer, bedeutet, ich ignoriere meine eigenen Ziele. Das, was mir eigentlich wichtig ist. Und bin nur am Rotieren, weil es gibt sehr viele, die dann ihre Hand in mir, darfst du auch noch helfen, mir bitte auch noch. Und ein letztes Mal, um eine andere Perspektive einzunehmen, ich kritisiere andere sehr schnell und immer direkt, um mich selbst besser zu fühlen. Gibt es natürlich die Regel, wenn ich mit dem Finger auf den einen zeige, zeigen immer mehr Finger auf mich. Aber das ist in dem Fall egal, weil es ist ein inneres Gesetz, das mich antreibt, sodass ich das gar nicht merke. Und jetzt ahnt er wahrscheinlich, dass all diese Parameter nicht hilfreich sind, nicht ermutigend sind für dich und auch nicht für den anderen letztendlich. Es ist ein Ausdruck der Unfreiheit eines Christenmenschen, wenn er so lebt. Es ist das Leben christlich gesprochen, Römer 7. Ich sehe das Gute, aber ich tue es nicht, weil in mir andere Gesetze Macht ausüben. Also soweit mal wieder das Warm-up zu diesem Gedanken, erkenne dich selbst. Jetzt möchte ich wieder das tun, was ich bei der letzten Predigt auch gemacht habe. Letzten Sonntag habe ich gesagt, es ist immer besser, wenn wir eine Person da mal im Blick nehmen und von dieser Person es lernen, was dran ist für heute. Und letztes Mal haben wir den Saul im Blick genommen, heute nehmen wir David gegen Goliath. Und ich setze diese Geschichte als bekannt voraus, weil sie so klassisch ist. Also der Riese Goliath gegenüber David, der sehr klein ist. Und wir schauen uns jetzt einmal David an. Saul war nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes. Saul wurde sehr fremdbestimmt. Er konnte nicht gut von sich denken, er hatte sich versteckt. Er nahm die Berufung Gottes, König zu sein, gar nicht an, nur halbherzig. Als er dann aber in die Puschel kam, hat er es übertrieben und meinte, er kann es besser, als Gott es gesagt hat. Mit dem Ergebnis, Gott sagt, mit dir kann ich nicht weitermachen. Du hörst nicht auf mich, du lässt dich von mir nicht leiten. Und in dem Zuge wird David zum König gewählt und von Gott berufen. In welche Situation kommt nun ein David hinein? 1. Samuel 17, Vers 11. Als Saul und die Israeliten, also das ganze Volk, die Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Dieser Goliath, 2,70 Meter groß, ist eine Person, man muss immer hochschauen, damit man nicht auf seine Knie guckt. Es ist eine Person, die 40 Tage lang, jeden Morgen und jeden Abend, also dann, wenn das Volk Israel aufsteht und dann, wenn es, weil es gibt keine natürlichen Lichtquellen, also keine unnatürlichen Lichtquellen, dann schlafen geht, tritt er auf und er macht sich über das Volk Israel lustig. Es geht um den Krieg Israel-Philister. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch wie unsere heutigen Kriegssituationen. Es ist eher so wie, da sind mehrere Jungs, die müssen sich mal kloppen, damit sie wissen, wer jetzt eigentlich so mehr Selbstbewusstsein hat. Man traf sich, um Krieg zu führen. Und damit nun nicht so viele getötet werden, ist ein guter Vorschlag, dass ein Krieger nach vorne tritt und sagt, hier, ich stelle mich zur Verfügung, wer gegen mich kämpft, muss nur einer, wird nur einer sterben. Aber natürlich die Konsequenz ist, wer verliert, muss sich dem anderen Volk komplett unterordnen. Und jeder dieser Kämpfe war immer motiviert mit einem Gott, mit Götter. Und der Philister hat sich über Jahwe, den Gott Israels, lustig gemacht. Ah, der kann auch gar nichts, das ist doch eine Memme, genauso wie ihr. Oh, ich rieche da eure Angst, aber jetzt kommt doch. Ey, ihr traut euch doch jetzt. Kommt, kommt. Und dann lacht er. Morgens. Die ersten Worte, die du hörst, abends, wenn du schlafen willst, die letzten Worte, die du hörst, 40 Tage lang. Und nun kommt David auf dieses Schlachtfeld. Sein Vater ist nicht mehr in der Lage, er ist zu alt, so eine Reise vor sich zu nehmen, aber er möchte wissen, seine drei ältesten Söhne sind dabei und er möchte wissen, wie es ihnen geht und er gibt ihm Proviant mit und wie es gehört, für den König noch eine extra Portion Käse. Kleines Bestechungsgeschenk, kriegt er vielleicht noch mehr Informationen raus. David kommt jetzt auf dieses Feld und er hört, was da passiert. Er kriegt mit, was dieser Riese brüllt. Er kriegt mit, was die Soldaten reden. Er stellt Fragen. Und dann trifft er eine Entscheidung. Er sagt, okay, keiner will. Es ist Angst im Volk. Ich habe keine Angst. Seine erste Feststellung. Ich habe schon gegen Bären gekämpft, ich habe gegen Löwen gekämpft, nur mit meinen Händen und Gott war mit mir. Ich habe meinen Blick auf diesen Gott und der wird verlästert. Und das können wir uns nicht gefallen lassen. Ich bin bereit zu kämpfen, damit dieser Riese es merkt, unser Gott ist stärker. Das ist seine Entscheidung, die er getroffen hat. Und vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt so Momente, man kommt von der Konferenz. Man kommt vielleicht auf einem Gottesdienst und sagt, wow, das hat mich angesprochen. Man ist hoch motiviert. Und dann macht man die Tür zu Hause auf und man begegnet anderen Autoritäten.
die einem sofort die eigene Entscheidung madig machen. Und dann will man nicht mehr. Dann kneift man. Dann sagt man, oh, so anstrengend. Und drei Bereiche möchte ich heute mit euch kurz nur reflektieren. Der erste Bereich ist die Autorität der Familie. Familie ist ein Segen Gottes. Aber manchmal kann Familie mir auch sehr viel in mir bewirken. Mein Bild von Gott prägen, aber auch mich viele Sätze in mir entstehen lassen, denen ich folge. Ich habe euch die Verse, es geht immer jetzt um 1. Samuel 17, die Verse 28, 29 herausgesucht. Doch als sein ältester Bruder, also von David, doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, das sind die Soldaten, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt? Fragte er. Was ist mit den Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. Merkt ihr schon, wie die Faust da geballt ist? Die Antwort von David: Elia, was habe ich dir getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Welten zwischen Eliab und David. Ein bisschen reflektieren, was da der Eliab eigentlich dem David so vorwirft, was in dieser Familie herrscht. David ist der jüngste von 8 Brüdern. Eliab ist der Älteste. Als der Älteste ist er der sogenannte Erstgeborene. Der Erstgeborene ist gesetzt, er wird bevorzugt, er wird verwöhnt und er wird mal alles erben, was seinem Vater gehört. Alle anderen kommen schlecht weg. Und er ist recht, das Nesthäkchen. Es sei denn, es wird zu Papas Liebling. Passiert auch manchmal im Alten Testament. Also er ist der Jüngste. Eliab dürfte so zwischen 10 und 15 Jahre älter als er sein. Und es ist eine Kultur, wenn klar ist, das ist der Erstgeborene, der hat was zu sagen. Der spricht schon im Namen des Vaters. Und in diesem Familiensystem lebt ein David. Aber er lässt sich davon nicht bestimmen. Er duckt sich nicht weg, sondern er geht darauf ein. Das zweite ist, er begegnet großer Wut und auch ein Neid. So lese ich es aus diesem Text heraus. Was machst du jetzt hier eigentlich? Wir sind doch hier, du raubst uns die Show, die wir gerne haben wollen. Und du bist ja nur ein Gesandter, du wirst also wieder eher zurückgehen. Und dann erzählst du, was hier alles passiert, aber das ist eigentlich unsere Geschichte. Wir wollen sie erzählen. Wir wollen damit angeben. Wir wollen im Mittelpunkt sein, wenn wir da am Lagerfeuer zu Hause sind und die Knechte alle kommen, dann haben wir was zu erzählen. Also Eliab konfrontiert ihn mit eigenen Wunden, mit eigenen inneren Antreibern, die in ihm leben. Aber David lässt sich davon nicht beeindrucken. Wir zucken oft zusammen, gehen einen Schritt zurück, wenn uns einer so wütend begeht. Aber David stellt einfach nur eine Frage. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Was soll das, Eliab? Ich verstehe dich nicht. Das nächste ist, eine Unterstützung seiner Eltern kann er zu diesem Zeitpunkt nur noch gering erwarten. Der Vater ist sehr alt geworden. Seine Mutter wird gar nicht mehr erwähnt. Also sie ist entweder bedeutungslos oder schon gestorben. Das sagt uns die Bibel nicht. Aber es ist klar, David wird gesendet, er soll zurückkommen, der Vater kann nicht mehr richtig aktiv sein. Ob er sich vor David stellen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Er wird eher zu Eliab halten. David war zu diesem Zeitpunkt schon zum König gesalbt, von dem Priester und Propheten Samuel. Er hätte auch mit den drei Söhnen schon geschickt werden können vom Vater, hätte ihn geachtet und respektiert. Hätte er Gott geachtet und respektiert, hätte er gesagt, ey, du bist doch berufen, du bist der neue König. Also gehst du bitte mal auf das Feld. Aber nein, er soll erstmal nur die Schafe hüten. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt, er ist der Letzte. Manchmal sagen wir, er ist das Letzte. Altersmäßig, aber auch von seinem Aussehen. Wenn im Alten Testament über einen Mann gesagt wird, er hat schöne Augen, rote Haare und sieht gut aus, dann ist das kein Lob. Wenn da stehen würde, er ist bärenstark, er hat Muskeln wie Stein, dann ist es ein Lob. Aber nicht diese Beschreibung. Einziger, der rote Haare hat, von den anderen Geschwistern. Wo kommt der her? Ist er wirklich von der Mutter? Oder hat er einen genetischen Defekt? Das hat man damals nicht gewusst. Also ist man eher davon ausgegangen, der stammt gar nicht von seiner Mama. Da ist unser Papa fremdgegangen. Da ist uns ein Kuckuck ins Nest gesetzt worden. Und das kriegt der David ja aufs Brot geschmiert. Geh zu deinen Schafen, da sollst du aufpassen, die paar Tiere, die du da hast. Hier hast du nichts zu suchen, was willst du, junger Kerl? Und was macht David? Er nimmt diese Botschaft, dass er ein Niemand ist, dass er nutzlos ist, dass er der Letzte ist, nicht an. Warum? Weil er um eine Berufung von Gott her weiß. Er sagt nicht nur einfach so, ich bin bereit zu kämpfen. Er hat das gewusst, Gott steht mit mir. Und ich habe eine Berufung, er hat mich schon zum König gesalbt. Und ich gehe im Vertrauen meines Gottes zu dem Goliath hin und auch zu Saul hin und biete meine Hilfe an. Aber vielleicht versteht ihr, unsere Familie kann sehr viel zum Guten beitragen. Aber manchmal können sie uns auch in unser Vertrauen in Gott blockieren. Klein halten, Türen zumachen. Manchmal liegt es auch an dem Kulturkreis. Nehmen wir einfach nur mal diesen ganzen Kulturkreis, wo die Frau keinen Wert hat. Oder den Wert nur über das Kinder bekommen hat, ihre Definition. Dann ist dieses Familie und gleichzeitig Kultur etwas, was diese Frau ganz klein hält, minderwertig macht. Also Familie kann auch einen sehr einengenden Charakter haben, der uns prägt. Mehr prägt, als uns lieb ist. Wenn wir dann anders sind, als Papa und Mama von uns erwartet haben, was sie sich erhofft haben, dass wir in ihre Fußstapfen treten, dass sie vielleicht besser werden oder nicht ganz so gut wie wir werden. Immer wenn man anders wird, kriegt man auch Schwierigkeiten in der Familie. Die Andersartigkeit lieben viele Menschen nicht. Sie wollen, dass alles beim Alten bleibt, weil das vertraut ist, weil das Sicherheit schafft. Aber hier traut sich David, anders zu sein, weil er eins festgestellt hat, auch Gott ist anders. Er hat mich erwählt, König zu sein. Wer käme auf diese Idee? Den Eliab hätte doch nehmen müssen. Das wäre konform gewesen. Und so kann David fröhliche Lieder singen. Mit meinem Gott kann ich immer Mauern sprengen. Er würde Paulus zitieren, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ich vertraue unserem Gott. Ich komme am Ende der Predigt zu ein paar Fragen, wie wir das reflektieren können, welchen Einfluss die Familie auf uns hat. Der zweite Bereich ist nicht ganz so vehement, weil wir auch nicht ganz so viel Zeit darin bringen oder nicht so prägende Zeit verbringen wie in der Familie. Das ist die Autorität Vorgesetzter. Auf der Arbeitswelt, da gibt es einen Befehl und du hast es zu tun, da gibt es einen Auftrag, da gibt es noch einen Auftrag und du hast es zu tun. Ich denke auch an die Gemeinde, wir haben eine Gemeindeleitung, da gibt es auch so ein Gefälle vielleicht. Es gibt bestimmte Personen, die von hinten herum starke Einflussnehmer sind, bezeichne ich mal jetzt als Vorgesetzte, die haben eine Macht, uns zum Guten zu bringen, aber auch zum Negativen. Und hier habe ich euch den Vers 32 und 33 mitgebracht. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Saul ist der amtierende König. Schöner Satz, oder? Mach dir mal keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Erinnert ihr euch an den Eingangssatz? Das klingt sehr logisch. Aber logisch ist im Reich Gottes nicht immer richtig. Aber Vertrauen ist gefragt. Aber keine Selbstüberhebung. Ich brauche schon einen Zuspruch und eine Zusicherung von Gott, dass er tatsächlich mich auf diesen Weg schickt. Auf diese Reise. Also Saul, der Vorgesetzte, der amtierende König, sieht David als unfähig an. Einmal aufgrund des Alters und weil er keine Kriegsausbildung hat, sondern nur Schafhirte. Wir könnten auch sagen, dass Saul vielleicht gesagt hat, Du bist sehr gut in Harfe spielen, aber nicht im Schwert schwingen. Das hast du nicht drauf, das kannst du nicht. Das Zweite, was er sagt, es gibt ein Klima der Angst. Saul hätte schon längst als König stellvertretend für das Volk sich melden müssen, Goliath, ich kämpfe gegen dich. Er hätte ja auch trumpfen können, wenn euer König sich nicht traut, mach es halt mit dir, Goliath. Weil unser Gott stärker ist. Aber das hatte Saul nicht in sich. Er hatte Angst in sich. Erinnert euch an das, war Angst bei Saul und beim ganzen Volk Israel. Man konnte die Angst riechen. Und dann kommt Saul, was oft Leute machen. Okay, wenn du schon so machst, dann aber so, wie ich es mache. Also du trägst meine Rüstung, kriegst mein Schwert. Was stand nochmal drin? Saul ist ein Kopf größer als jeder im Volk Israel. Und jetzt kriegt er eine zu große Rüstung tragen und dann noch ein schweres Schwert. Aber wie oft kann dieser Satz doch gehört werden? Nicht mehr in dieser Gemeinde, hoffe ich. Das haben wir schon immer so gemacht, also musst du es auch so machen. Du musst es so machen, wie ich es mache. Du musst so predigen wie der Jörg. Du musst Kleingruppen leiten wie die Marisella. Du musst Musik machen wie die Sigrid. Nichts anderes hat der Saul hier gerade dem David gesagt, indem er ihm die Rüstung gibt. Aber David sagt, nee, so kann ich nicht. Das bin nicht ich. Ich habe eine andere Berufung und ich weiß, was ich kann, worin ich wirklich gut bin. Und er war halt Hirte und hatte deswegen die Steine geholt und mit der Schleuder gearbeitet. Und so den Goliath besiegt. Damit komme ich jetzt zu der letzten, eine Autorität einer höheren Macht. Jetzt gebrauche ich mal den Goliath. Das ist ja außergewöhnlich, 2,70 Meter groß. Auch für die Philister war es außergewöhnlich. Deswegen gebrauche ich das mal als eine übernatürliche Macht, die hier dem David entgegentritt. Als eine Metapher, nicht als Realität. Durchaus aber mit der Art, wie er flucht und wie er dort auftritt, durchaus mit dämonischem Charakter, den er da in sich trägt. Also andere Götter zu dienen, heißt nicht, dass es alles Fake ist. Auch da stehen schon in der unsichtbaren Welt andere Kräfte dahinter. Ich lese uns die Verse 41 bis 43. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Knaben, Weichling. Bin ich ein Hund? Rief er David zu. Dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Vielleicht hat er Augenkrankheit, er hatte eine Schleuder, gab keinen Stock. Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Ich bleibe mal beim letzten Satz hängen. Bist du schon mal verflucht worden von anderen Menschen? Selbst wenn sie an keinen anderen Gott glauben, aber wenn sie einen Fluch über dir aussprechen, dann merkst du, boah, das hat eine andere Macht, eine andere Kraft. Deswegen fange ich mit diesem zuerst mal an. Also der Feind Gottes ist immer ein Angstmacher. Und er gebraucht alles. Wenn du Lautstärke nicht magst, spricht er laut und heftig auf dich ein. Wenn du sagst, nee, ich höre nur auf leise Stimmen, weil das leise Säuseln, dann wird er leise Säuseln zu dir kommen. Aber er wird immer etwas in dir auslösen, Angst oder Stolz. Also Selbstüberhebung oder Angst, dass du sagst, ich hau ab, ich mache gar nichts mehr. Der Feind Gottes ist immer ein Angstmacher. Jesus Christus ist immer ein Mutmacher, ein Ermutiger und ein Ermächtiger, der dich lebensfähig macht. Und der zweite Gedanke, der Feind scheint übermächtig zu sein. Er scheint übermächtig zu sein, aber Gott ist stärker. Gott ist der Erste und der Letzte. Also er ist schon vorher da gewesen und er wird auch nachher da sein. Und er hat uns Zusagen gegeben, auf die wir uns verlassen dürfen, an die wir uns erinnern dürfen, die wir uns vor Augen halten, die wir unser Herz hineinpflanzen. So bist du Gott. Und ich fange an, dir mehr zu vertrauen als nur ein Standpunkt, dich mehr zu lieben als nur ein Gefühl. Ich fange an, dass Hoffnung nicht nur eine Richtschnur ist, sondern dass alles drei Kraftwirkungen deines Heiligen Geistes in mir sind. Und so lebe ich meinen Alltag und so lebe ich meine Berufung, die du in mein Leben hineingegeben hast. Darauf hat sich David eingelassen. Mit dem Ergebnis, er ist innerlich frei. Dazu würde jetzt sehr gut Galater 5 passen, aber da reicht die Zeit nicht mehr für aus. Er lebt nicht für die Ziele anderer. Also diese Fessel hat er nicht mehr an den Füßen. Er kann sich frei bewegen. Paulus schreibt, zur Freiheit seid ihr berufen, ihr lieben Christen. Aber gebraucht die Freiheit jetzt nicht, um wieder dem nachzugeben, was eure Bedürfnisse gern alles haben wollen. Und weil ich geliebt sein will und weil ich wertgeschätzt sein möchte, lebe ich für die Ziele anderer. David hat es nicht gemacht. David ist auch frei in seinem Innersten von Schuld und von Angst. Er war nicht überheblich. Er hat die Situation schon richtig eingeschätzt. Aber er war frei von Schuld. Das heißt, er sagt, ich bin erwählt. Ich bin berufen. Und Gott hat ja zu mir gesagt. Es gibt keine Blockade in meinem Leben. Saul konnte das nicht sagen. Er hat nicht auf Gott gehört. Er hatte Schuld in seinem Leben und die drückte auf seine Schultern. Die macht, obwohl ein Kopf größer ist, ihn kleiner. David ist ein Stäbchen und dann sieht er auch noch gut aus. Aber Gott macht ihn groß und sagt, mit dir, David, schaffen wir das. Das nächste ist, David lebt nicht, um einen Scheinfrieden zu erreichen. Also es gibt ja einen Konflikt zwischen den Brüdern. Aber er lenkt nicht in dem Sinne ein, ich möchte nur, dass hier wieder alles heiter-teiter ist und wir wieder Ringelpiez mit Anfassen machen können. Nee, er stellt eine Frage. Und mit dieser Frage geht er in ein Gespräch rein. Er versucht es zumindest. Warum bist du so ärgerlich auf mich? Ich verstehe dich nicht. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Was kann daran schlimm sein? Und ein letztes, diesmal als letztes, weil es das Wichtigste ist, ihm, David, geht es wirklich darum, die Ehre Gottes. Er sagt, das mache ich nicht für mich. Ich will nicht bei meinem Vater groß ankommen, ich will nicht bei den Knechten ankommen, ich will auch nicht angehen gegen euch Brüdern, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber hört er, wie er über unseren Gott lästet. Und das kann doch niemand von uns auf sich sitzen lassen. Unser Name ist Israel. Wir sind Kämpfer. Gottes heißt dieser Name. Und wenn keiner bereit wird, ich bin bereit. Denn Gott hat mich schon gebraucht, Bären und Löwen mit der Hand anzugreifen. Und sie sind abgehauen. Und ich konnte meine Schafe retten. Und so wird Gott uns als seine Schafe retten, auch vor einem Goliath. Willst du in eine solche Freiheit kommen, in so einer Freiheit leben? Dann wird es Zeit, dich selber zu erkennen. Mal unter die Oberfläche deines Lebens zu schauen. Ich habe euch letzte Woche Mut gemacht, macht einfach mal Pause. Nehmt euch eine Auszeit. Zum Reflektieren dessen, was wirklich in mir ist, brauche ich Zeit. Und heute möchte ich euch für diese drei Bereiche Familie, dann die Arbeit, die Vorgesetzte und dann nochmal andere Mächte ein paar Fragen mit an die Hand geben. Das Skript wird wieder auf die Homepage gestellt. Welchen Einfluss aus deiner Familie erlaubst du in deinem eigenen Leben, dass du weniger Gott vertraust und mehr die Familie ehrst? Wo verrätst du eigentlich Gott, weil du keinen Konflikt in der Familie haben möchtest? Welche negativen Sätze hast du von deinen Eltern und Geschwistern übernommen? Fragen zu dem Bereich Vorgesetzter. Welchen Einfluss hast du von deiner Arbeit übernommen? Sagst du auf der Arbeit, nee, warum sagst du auf deiner Arbeit zu allem Ja und Amen? Wieso fehlt dir der Mut, wenn dein Chef zu viel von dir verlangt, weil er keine neue Person anstellen möchte, zu sagen, nein? Warum sagst du Ja, wenn du es gar nicht machen willst? Fördert dich unsere Gemeinde oder blockiert sie dich? Und wenn sie dich blockiert, liegt es wirklich an der Gemeinde oder an dir selbst? An deinen Glaubenssätzen und Überzeugungen? Was hält dich klein oder verhindert dein Vertrauen in Gott? Der dritte Bereich, also die unsichtbare Welt. Welchen negativen Einfluss schenkst du aus der unsichtbaren Welt Raum in dir? Wo öffnest du Fenster und Türen für etwas, von dem du weißt, das gefällt Gott überhaupt nicht? Das passt nicht zu seinem Wesen. Und es tut mir auch nicht gut. Auf welche Stimmen hörst du tatsächlich? Es ist leicht zu sagen, Gott, ich höre auf dich. Aber stimmt es? Was sind deine Bereiche, wo du schnell verführbar bist und deswegen auf die falsche Spur gerätst? Ahnst du jetzt, was damit gemeint ist, erkenne dich selbst? Traue dich mal, unangenehme Fragen zu stellen. Und nimm dir Zeit dafür, Antworten zu finden. Und ich bleibe dabei, es ist gut, wenn du einen Menschen hast, dem du die Freiheit gibst, die Lizenz, dich zu töten. James Bond. Das heißt, er darf dir solche Fragen stellen. Er kriegt das Recht von dir eingeräumt. Wir brauchen solche Menschen, weil uns oft der Blick fehlt, der ehrliche Blick auf uns selbst. Nimm dir Zeit, mach mal Pause, reflektiere dein Leben. Sei so frei und so mutig. Gönne dir das einmal, dich zu reflektieren. Warum das Ziel ist, dass du in Freiheit lebst. Mit Jesus Christus, mit dir selbst und im Frieden mit den Menschen, denen du dein Leben teilst. Und vielleicht, so habe ich es für mich hier formuliert, vielleicht werden wir dadurch zu Menschen wie David nach dem Herzen Gottes. Und dann weiß ich, das wird der Welt gut tun. Amen.